Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Sendung lautet Volatilitätsfonds mit der Angst der Anleger Geld verdienen. Mein Gast und Gesprächspartner am heutigen Tag ist Marc Ritter, Portfoliomanager der Frankfurter Fondsgesellschaft Lupus Alpha Asset Management und mir jetzt via Zoom aus Frankfurt am Main zugeschaltet. Guten Tag, Herr Ritter.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, Herr Ritter, toll, dass Sie sich auch heute die Zeit mal nehmen, mit mir die Vorgattung der Vola-Fonds unter die Lupe zu nehmen. Im Namen steckt ja das Wort Volatilität. Das hat ja, denke ich, jeder unserer Zuhörer schon mal gehört. Können Sie noch mal für mich und die Zuhörer definieren, was sich eigentlich genau hinter dem Begriff verbirgt und wie man eigentlich die Vola misst?
Sehr gerne. Also vereinfacht gesagt bedeutet Volatilität erstmal die Schwankungen von einem Basiswert, einfach vielleicht mal einen Aktienindex wie den S&P 500, um seinen Mittelwert. Das ist eine analysierte Größe. Nehmen wir mal das Beispiel 16%. Das bedeutet, der S&P schwankt pro Tag ungefähr plus minus ein Prozentpunkt. Und das ist dann aufs Jahr hochgerechnet eine Volatilität von 16%. Wird typischerweise als Risikokennzahl genutzt. Leicht aus historischen Kursverläufen errechenbar. Also was hat der S&P zum Beispiel für einen Kursverlauf über das letzte Jahr genommen? Was für eine Volatilität war damit verbunden? Und das ist erstmal mathematisch ganz einfach die Standardabweichung, die da herangezogen wird.
Und wenn wir die Volatilitätsfonds mal als Vorgattung betrachten würden und diese einordnen müssten, dann würde ich sagen, die gehören zur Gattung der Optionsstrategiefonds. Was unterscheidet denn jetzt ein Vola-Fonds von anderen Strategiefonds mit Optionsstrategien? Da gibt es ja ganz verschiedene, von Währungsstrategien über Optionsstrategien auf einzelne Indizes. Was macht denn jetzt ein Vola-Fonds so interessant und konkurrieren auch möglicherweise die ganzen Strategiefonds untereinander um die Gunst der Investoren?
Das ist genau richtig, was Sie sagen. Erstmal gibt es eine ganz breite Palette an Derivatefonds, die Optionen, Derivate einsetzen mit allen möglichen Zielsetzungen. Volatilitätsfonds selbst ist erstmal eine Subgattung davon, würde ich sagen. Auch da ist es dann wieder sehr breit. Es ist eine sehr heterogene Gruppe. Also es gibt zum Beispiel vollkommen verschiedene Zielsetzungen. Worüber wir heute, denke ich mal, eher sprechen werden, ist das Thema Short-Volatilität, also wie ich mit Volatilitätsfonds Geld verdienen kann. Aber es gibt natürlich auch genauso Vola-Fonds, die als Ziel haben, in der Krisenphase, wie zum Beispiel 2020 im März, eine Hedge-Wirkung zu erzielen. Aber was wir bei Lupus Alpha als Beispiel umsetzen, sind eben Short-Volatilitätsfonds. Fonds, die eine Risikoprämie zu vereinnahmen versuchen, ähnlich einer Versicherungsprämie. Und insofern sind Vola-Fonds eine Teilgattung von diesem breiten Spektrum der Derivatefonds. Was man vielleicht dazu noch sagen kann, ist, dass reine Vola-Fonds Fonds sind, die keinen Marktexposure haben, also nicht irgendwie zum Beispiel zu einem Aktienmarkt hier ein entsprechendes Delta, ein Aktienmarkt-Delta haben, also eine Partizipation am Aktienmarkt, sondern dass es wirklich rein darum geht, einen zusätzlichen alternativen Werttreiber, die Vola-Risikoprämie, zu vereinnahmen.
Sie haben gerade schon die unterschiedlichen Arten der Vola-Fonds angesprochen. Macht man es sich zu einfach oder könnte man dementsprechend auch die Produkte klassifizieren in einmal offensive und defensive Produkte?
Das ist auch wieder ein Punkt. Eben eine sehr heterogene Gruppe. Wenn wir uns jetzt mal wirklich rein die Vola-Fonds anschauen, also die als Zielsetzung haben, rein Volatilität zu handeln, dann gibt es hier natürlich auch verschiedenste Ausgestaltungen. Von sehr defensiv mit einem geldmarktähnlicheren Auszahlungsprofil bis zu sehr offensiv, also vielleicht mit einem Risiko, was mit einem Aktienmarktinvestment vergleichbar ist. Wenn ich jetzt nur mal uns als Beispiel nehme, wir haben im Derivatefondsbereich mehrere Strategien. Das sind einmal Aktienwertsicherungsfonds als ein Beispiel, die Derivate einsetzen, um ein risikobegrenztes Investment in den Aktienmarkt zuzulassen. Haben aber auch reine Vola-Fonds, die dann als Ziel haben, eben die Vola-Risikoprämie, also eine Versicherungsprämie, zu vereinnahmen und das dann aber auch wieder in unterschiedlicher Rendite-Risikoprofilierung, also mit mehr und weniger Risiko. Insofern, es gibt da wirklich das volle Spektrum. Und das macht es für den Außenstehenden manchmal gar nicht so einfach, so diese große Gruppe Derivate und Wohlerfonds zu sortieren und auch zu vergleichen, einfach weil oftmals Zielsetzung und dann auch Risikoausgestaltung sehr verschieden sind.
Ja, halten wir mal fest, Wohlerfonds ist nicht gleich Wohlerfonds. Ich hätte ja auch zu Beginn die Vermutung gehabt, dass Wohlerfonds lediglich auch für institutionelle Investoren konzipiert sind. Sind denn Wohlerfonds auch für Retail-Kunden, für Wholesale-Kunden interessant mit einem langen Anlagehorizont als Basisinvestment, würde ich ja mal sagen, wirft ein Wohlerfonds dann doch ein bisschen zu wenig Rendite ab, dann eher als Beimischung oder wie kann man da einen Wohlerfonds am besten im Depot, in der Vermögensverwaltung einsetzen?
Also tatsächlich eignet sich ein Wohlerfonds eigentlich für jeden professionellen Investor, der ein breites Anlagespektrum abdeckt. Das macht natürlich Sinn, wenn ich jetzt mal ganz einfach anfange, wenn ich ein Aktieninvestment habe, ein Aktieninvestment breit zu streuen, nicht nur deutsche Aktien im Portfolio zu haben, sondern wirklich hier breit, global, europäisch zu investieren. Und genauso macht es natürlich Sinn, über verschiedene Anlageklassen zu streuen. Also beispielsweise Aktien, Staatsanleihen, aber auch High Yields oder Corporate Bonds, hier eine breite Streuung zu haben und eben auch alternative Werttreiber beizumischen, um hier mehr Diversifikation zu erzielen. Und da gibt es natürlich einmal das ganze Thema illiquide alternative Werttreiber, Private Equity jetzt mal als ein Beispiel, aber im liquiden Bereich dann auch das eine oder andere. Und hier ist Volatilität einer der am längsten am Markt bestehenden und am weitesten verbreiteten Risikoprämien. Und deshalb macht es natürlich Sinn, ein breites Portfolio, um so einen alternativen Werttreiber zu ergänzen. Einfach weil ich hier einen sehr attraktiven Werttreiber mit hinzufüge, der sich anders verhält als das, was ich ohnehin schon im Portfolio habe, also klassischerweise meine Aktien und meine Rentenbestand oder Anleihebestandteile. Und hier dann mehr Diversifikation habe und eben gewisse Phasen habe am Markt, wo Wohler hier einen großen Beitrag dann zum Gesamtportfolio leisten kann. Also insofern wirklich die breite Diversifikation ist wichtig und da kann Wohler einen sehr attraktiven Beitrag leisten. Und das Ganze gilt natürlich ganz besonders vor dem Hintergrund niedriger oder sogar negativer Zinsen. Hier kann natürlich so ein alternativer Werttreiber ein bisschen Stabilität ins Portfolio bringen, dass man einfach noch einen Werttreiber hat, der nicht vom Zinsniveau abhängig ist.
Kann man also auch wieder hier an der Stelle festhalten, dass Volatilitätsfonds auch eingesetzt werden können in einem breiten Portfolio als möglicherweise als Beimischung? Können Sie noch mal einmal die Begrifflichkeiten erklären, die man ja auch immer wieder hört, implizite Vola und tatsächliche Vola? Was versteht man da grundsätzlich und auch was ist die wirkliche Begründung für eine solche Diskrepanz? Warum gibt es überhaupt diesen Unterschied zwischen der erwarteten und tatsächlichen Volatilität?
Das ist der ganz wichtige und zentrale Punkt. Was wir eben als Beispiel hatten, die Schwankung des S&P zum Beispiel über das letzte Jahr, das waren ungefähr 1% am Tag, also ungefähr eine 16er Volatilität. Das ist das, was ich, wenn ich von heute in die Vergangenheit zurückschaue, ablesen kann relativ leicht. Das ist das, was man historische oder realisierte Volatilität nennt. Und demgegenüber steht etwas, was von heute quasi für die Zukunft erwartet wird. Also was erwartet der Markt, die Marktteilnehmer für eine Volatilität, beispielsweise wieder für den S&P 500, über eine gewisse Zeit in der Zukunft, also zum Beispiel über den nächsten Monat. Und diese implizite oder erwartete Volatilität kann ich aus den Preisen von verschiedenen Derivaten ableiten, daraus errechnen. Und beides zusammen führt zu dem, was man Volatilitätsrisikoprämie nennt. Und hier ist die beste Analogie eine Versicherung. Was macht ein Versicherungsunternehmen? Ein Versicherungsunternehmen übernimmt Risiken von seinen Kunden, beispielsweise, dass es zu einer Überschwemmung in meinem Haus kommt. Und für diesen Risikoübertrag nimmt die Versicherung eine gewisse Prämie ein, einfach um dieses Risiko sich bezahlen zu lassen und neben den Kosten, die in unregelmäßigen Abständen entstehen, auch hier einen entsprechenden Gewinn zu erzielen. Und genauso verhält es sich am Volatilitätsmarkt. Diese erwartete oder implizite Volatilität kann ich handeln, kann ich über verschiedene Derivate kaufen. Und wenn ich solche Volatilitäten mir einkaufe, dann kaufe ich quasi eine Versicherung. Ich möchte mich als Marktteilnehmer absichern gegen unerwartete Ereignisse, beispielsweise den März 2020 oder jetzt auch die aktuelle Thematik mit der Ukraine. Und genau solche Szenarien möchte ich mich absichern. Und ähnlich einer Versicherung verkaufen Marktteilnehmer wie wir eben diese implizite Volatilität. Und was man dann historisch sehr lange, sehr nachhaltig beobachten kann, ist, dass die implizite Volatilität, also die Erwartung, im Mittel deutlich höher liegt als das, was sich dann in der Folge am Markt einstellt. Und das ist genau Ausdruck dieser Versicherungsrisikoprämie. Dafür, dass ich Risiken übernehme, werde ich im Mittel durch eine höhere implizite Volatilität entschädigt. Und ich als Verkäufer von Volatilität vereinnahme dann eben, wenn ich das regelmäßig tue, eine Versicherungsrisikoprämie analog zu den Versicherungsunternehmen. Und diese Differenz aus impliziter, erwarteter und realisierter Volatilität, das ist die Vola-Risikoprämie. Die ist langfristig etwa bei 4 Prozentpunkten, wenn Sie die letzten knapp 15 Jahre sich jetzt als Beispiel mal anschauen. Und das ist eben Ausdruck dieser Versicherungsrisikoprämie, die am Kapitalmarkt besteht.
Also übernimmt der Kapitalmarkt da quasi das Risiko und nimmt diese Funktion da letztlich ein. Grundsätzlich kann man dann ja schon aber auch sagen, je höher die Vola ist, desto höher sind die Prämien und damit auch die Einnahmen. Erhofft man sich da nicht irgendwie als Fondsmanager grundsätzlich höhere Schwankungen, unruhigere Marktzeiten, ängstliche Anleger? Hat das da nicht auch irgendwie so vom Gefühl her ein gewisses Geschmäckle?
Ich würde sagen, ganz und gar nicht. Das ist natürlich ein wichtiges Thema, was Sie ansprechen. Was wir als systematischer Verkäufer von Volatilität machen, ist, wir verkaufen anderen Marktteilnehmern Versicherungen. Viele Marktteilnehmer müssen zum Beispiel aus regulatorischen Gründen Absicherungen nachfragen oder haben einfach Sorge vor gewissen Ereignissen und suchen eben diese Versicherung. Was Volatilitätsfonds wie wir zum Beispiel machen, ist systematisch diese Volatilität verkaufen, also diese Versicherung anderen Marktteilnehmern bereitstellen. Und dafür werden wir im Mittel über die lange Frist eben mit diesem kleinen Aufschlag, langfristig etwa diese 4 Prozentpunkte, entschädigt. Und das ist ja etwas ganz Normales am Kapitalmarkt, dass Risiken von dem einen auf den anderen übertragen werden. Aber natürlich ist auch klar, dass man dieses Risiko nur gerne übernimmt oder freiwillig übernimmt, wenn man dafür im Mittel eben mit einer Risikoprämie entschädigt wird. Ganz zentral dabei ist, wenn man sich das lange anschaut auf Aktienindizes, zum Beispiel auf den S&P 500 oder auf den Eurostoxx 50, dann liegt diese Differenz etwa bei 4 Prozentpunkten pro Jahr. Also ganz langfristig schwankt der S&P etwa mit 1 bis knapp über 1% pro Tag, also etwa eine 20er Volatilität. Implizite Volatilitäten liegen knapp 4 Prozentpunkte darüber. Und das ist eben diese Risikoprämie. Und die versuchen Volatilitätsfonds, wie wir sie beispielsweise anbieten, eben hier zu vereinnahmen. Und das ist in dem Sinne ein alternativer Werttreiber. Das ist etwas anderes, als was die typischen Kunden in ihrem Portfolio haben, wenn sie eben long beispielsweise Aktien sind, long Renten, long Anleihen und so weiter. Zu Ihrer Frage noch ganz kurz. Ist eine hohe Volatilität oder eine niedrige Volatilität entscheidend? Für uns ist ganz zentral die Differenz. Was habe ich für eine Volatilität am Markt implizit verkauft? Und was stellt sich dann über die Folgezeit als realisierte Schwankung ein? Und es kommt gar nicht so sehr auf die absolute Höhe an, sondern es kommt eben auf die Differenz zwischen beidem an. Typischerweise ist es in Stressphasen so, dass die Volatilität von niedrigeren Niveaus stark ansteigt. Das führt zu mehr Prämieneinnahmen, ist aber typischerweise auch mit Phasen von höherer Marktschwankung verbunden. Und dann ist die Frage, wie hoch ist die Differenz aus beidem, wie hoch ist die Risikoprämie nach vorne? Was Sie aber typischerweise sehen, ist, gerade nach Phasen wie dem März 2020, dass Volatilitäten sehr stark ansteigen und in der Phase nach diesem ersten Stress eben der Implied Realized Spread typischerweise, die Vola-Risikoprämie typischerweise sehr viel höher ist.
Wie haben denn dann die, oder wie hat denn dann Ihre Strategie aus Ihrem Haus oder generell, wie haben denn Vola-Strategien auf so exogene Schocks, auf so heftige Abverkäufe, wie wir sie im März 2020 gesehen haben oder jetzt auch jüngst vor einer guten Woche, wurden die Fonds ihren Erwartungen gerecht? Also ich als Anleger würde da ja erwarten, dass man in so einem Markt dann zumindest Verluste minimiert.
Das ist richtig. Das ist einer der wesentlichen Punkte natürlich, sich die Verlustausmaße anzuschauen. Typischerweise, wenn ich so eine Risikoprämienstrategie umsetze und Versicherungen anbiete und es kommt dann zu so einem Schadensereignis, zu so einem Versicherungsfall, um in dieser Analogie zu bleiben, dann ist es erstmal so, dass Volatilitätsfonds hier entsprechende Verluste verzeichnen. Das ist schmerzhaft in diesem Moment, ganz klar. Und vom Ausmaß war 2020 hier auch einer der größeren Schadensfälle, um mal in dieser Analogie zu bleiben, der letzten x Jahrzehnte. Sie hatten also Phasen in den 1930er Jahren oder in den 1987, wo die Volatilitäten noch höher waren. Aber 2020 war vom Ausmaß sogar schlimmer als die Finanzkrise 2008, 2009. Das heißt, wenn ich Versicherungen bereitstelle, es kommt dann zu einem Schadensereignis, zahlt man erstmal entsprechend hier aus. Das ist erwartungsgemäß, auch wenn es dann natürlich in dem Moment erstmal schmerzhaft ist. Aber das ist ja Teil der langfristigen Strategie, eben, dass ich zwar ab und an Schadensereignisse habe, hier entsprechende Kosten erleide, aber langfristig eben deutlich mehr Prämieneinnahme einnehme, als ich eben Schadensfälle dann über die ganze Zeit habe. Und das ist auch das, was man 2020 gesehen hat. Das war eine kurze, aber sehr, sehr heftige Phase, insbesondere für Volatilitätsfonds. Aktien haben, je nachdem, welchen Markt man sich anschaut, zwischen 30 und knapp 40% verloren, aber eben in sehr schneller, kurzer Zeit mit extremen Ausschlägen. Das hat erstmal zu Verlusten von Volatilitätsfonds geführt. Das ist aber auch ganz zentral. Das ist quasi in dieser Strategie mit angelegt. Das sind die Phasen, die man dann durchhalten muss, die dann nach vorne hin wieder die Chance auf besonders attraktive Renditen bietet. Aber das sind eben die Phasen, die man durchhalten muss. Da muss man auch ganz transparent sein. Und wenn Sie sich jetzt die Phase dann nach dem März 2020 anschauen, das ist eine Phase, wo sich dann Volatilitäten wieder auf sehr viel höhere Niveaus eingependelt haben, wo ich dann nach dieser kurzen, heftigen Phase mit negativer Risikoprämie, negativem Implied Realized Spread wieder sehr viel positivere, sehr viel attraktivere Erträge erzielen konnte. Und wenn ich jetzt nur mal unsere Fonds nehme, die haben natürlich einen Drawdown erlitten im März 2020, haben den aber bis zum Sommer letzten Jahres wieder wettgemacht und dann entsprechend hier neue Hochs gemacht. Also das ist Teil dieser Risikoprämienstrategie, gehört leider dazu, ist schmerzhaft, aber ist Teil eben dieser langfristigen Strategie, für die man gut entschädigt wird.
Gab es denn auch mal richtig starke Abverkäufe, wo es geklappt hat, wo die Strategie aufgegangen ist?
Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie Sie es umsetzen. Wenn man wirklich rein Short-Volatilität verkauft, also rein diesen Versicherungscharakter an andere Marktteilnehmer weitergibt, dann ist es eine Phase, wo Sie immer entsprechend hier den Schadensfall haben werden. Das kommt dann ein bisschen darauf an, ob Sie noch einen Gegenbaustein dazu einsetzen, der hier diese Verluste dann entsprechend wieder abfedert. Typischerweise ist es so, dass Kunden, die eine sehr breite Kapitalanlage haben, also zum Beispiel große institutionelle Investoren, sagen, ich möchte eben nicht hier eine Strategie haben, wo ich die Ertragskomponente, die ertragsgenerierende Komponente und eine Absicherungskomponente zusammen habe, sondern ich möchte hier wirklich nur rein Short-Volatilität sein, rein diesen Versicherungsprämiengedanken verfolgen, weil ich eben über mein gesamtes Portfolio beispielsweise hier eine Absicherungsstrategie drüberlege. Insofern ist unser Ansatz hier wirklich rein Short-Volatilität, rein die Risikoprämie vereinnahmen. Insofern sind das immer Phasen, die kurz schmerzhaft sind für solche Ansätze.
Weil Sie vorhin noch mal die höhere Volatilität angesprochen haben, meinen Sie damit eher so eine vorhersehbare Vola? Also dass man grundsätzlich auch abschätzen kann, ah okay, aktuell schwankt es halt eben nun mal ordentlich im Markt und das sind dann auch die Marktphasen, an denen Sie dann am besten arbeiten können?
Es ist in der Regel so, dass solche Schocks natürlich aufgrund von unerwarteten Ereignissen kommen. Also Corona ist das beste Beispiel. Da war der Markt sehr lange relativ entspannt, als es im Februar, März losging und hat dann eben sehr heftig und sehr kurzfristig diese neuen Ereignisse eingepreist. Und das ist wieder das beste Beispiel, dass sowas in der Regel nicht vorhersehbar ist und dann wirklich ad hoc eingepreist wird. Wir sind im März 2020, um das nur mal zu verdeutlichen, von Vola-Niveaus von in den 10er-Bereichen, also um die 15%, auf in der Spitze 85-90% Mitte März gegangen. Also in kurzer Zeit eine Ver-X-Fachung des Ganzen. Und Das ist auch jetzt wieder dieses Jahr der Fall gewesen, wenn wir die Russland-Ukraine-Krise sehen, dass eben am Jahresanfang sehr viel niedrigere Volatilitäten gehandelt haben, die sich jetzt sehr schnell an dieses neue Umfeld angepasst haben. Also typischerweise ist es so, dass es unerwartete Ereignisse sind. Und das ist ja genau dieser Grundgedanke, den man hat. Ich möchte eben die Versicherung gegen ein unerwartetes Ereignis haben. Und dafür bin ich bereit, als Käufer dieser Versicherung langfristig eben so eine kleine Prämie zu bezahlen.
Und wie ist das aktuelle Marktumfeld, weil Sie es gerade angesprochen haben, denn einzuschätzen? Man liest es jetzt ja auch aktuell ganz normal, klassisch im Handelsblatt, in der Tagespresse, volatil, sehr schwankende Märkte. Man kriegt das auch selber, denke ich, ganz gut mit. Ist das jetzt auch aktuell ein Umfeld, wo Sie sich dann wohlfühlen als Portfolio-Manager? Können die Produkte dann jetzt in so einem oder in solchem turbulenten Marktumfeld abliefern?
Natürlich fühlt man sich in so einem Umfeld gar nicht wohl, gerade jetzt, was das Thema Russland-Ukraine angeht. Wenn man es ein bisschen länger sich anschaut, dann kann man wirklich sagen, dass das Jahr 2020 eine gewisse Zäsur war. Es gab in dieser Krisephase so heftige Ausschläge, dass eine Reihe von Marktteilnehmern aus dem Markt ausgeschieden sind. Alleine in Deutschland gibt es eine zweistellige Anzahl von Vola-Fonds, die eben aufgrund von zu viel Risiken, aufgrund von Eingriffen eben aus dem Markt ausgeschieden sind. Das heißt, Sie haben hier einerseits eine große Reduktion des Angebots am Markt. Also wer ist überhaupt bereit, Volatilität zu verkaufen, anderen Marktteilnehmern diese Versicherung zur Verfügung zu stellen? Und auf der anderen Seite ist das eine Phase, die wir seitdem erlebt haben, wo eben viele Marktteilnehmer ganz bewusst diese Absicherung nachfragen. Wie geht es weiter mit der Konjunktur? Was passiert, wenn jetzt die Zinsen vielleicht doch steigen sollten? Was ist mit den Corona-Wellen gewesen in der Zwischenzeit? Also ich habe eine große Nachfrage nach Versicherungen auf der anderen Seite gesehen. Und ich habe eingangs gesagt, dass die Vola-Risikoprämie, die Differenz zwischen impliziter und realisierter Volatilität im langfristigen Schnitt etwa 4 Prozentpunkte war, weil ich eben seit März 2020 hier eine ganz andere Dynamik am Markt habe, hat sich diese Risikoprämie ungefähr verdoppelt auf über 7 bis knapp 8 Prozentpunkte in diesem ganzen Zeitraum. Das heißt, wenn ich mir so die letzten Monate anschaue, dann war das Umfeld für Vola-Strategien erstmal sehr, sehr attraktiv. Einfach weil ich wenig Angebot, viel Nachfrage habe. Das hat den Preis nach oben getrieben. Entsprechend hier ein sehr attraktives Umfeld für Volatilitätskonzepte. Wenn ich jetzt auf den ganz kurzfristigen Rand gehe, also das Thema, was wir seit ungefähr Januar diesen Jahres haben, wie geht es weiter mit Russland, wie entwickelt sich dieser kriegerische Konflikt weiter, dann haben wir auch hier wieder gesehen, es gab einen deutlichen Anstieg der Volatilitäten. Es ist was Neues eingetreten, der Markt hat es sehr schnell gepreist. Das ist wieder eine Phase, wo es mal kurzzeitig zu Rücksetzern in den Volatilitätsfonds kommt. Ich habe aber jetzt auch die Möglichkeit, nach vorne in Volatilitäten von knapp 40% in Europa als Beispiel zu verkaufen. Das heißt hier sehr viel höhere Niveaus wieder mit eben auch entsprechenden Chancen, die sich dahin nach vorne ergeben können.
Ja, auch vorhin bezüglich der Frage, natürlich wünschen wir den Angehörigen und den Menschen in der Ukraine nur das Beste und ein solches Marktumfeld wünscht sich an der Stelle niemand. Herr Ritter, noch mal eine letzte Frage zum Schluss. Welche Produkte hat denn Ihr Haus in dem Segment anzubieten und mit welchen, ja, oder welche Renditen kann man von dem Produkt in den nächsten Jahren, Monaten erwarten?
Also wenn wir erstmal grundsätzlich auf das Thema Derivate-Strategien gehen, dann haben wir erstmal das Thema Aktienwertsicherung, was natürlich dann abhängig ist von den Aktienmarktentwicklungen. Je höher natürlich entsprechend, desto attraktiver hier auch. Wenn wir rein auf das Thema Volatilität gehen, haben wir zwei Publikumsfonds. Einmal die defensivere Variante, die eher einem riskanten Bond-Investment von dem Rendite-Risikoprofil her vergleichbar ist und eine offensivere Variante, die wirklich Volatilität in der Umsetzung anbietet, die hier mit einem Aktieninvestment vom Rendite-Risikoprofil vergleichbar ist. Und wenn Sie sich so eine Strategie über die letzten 15 Jahre etwa anschauen, dann konnten Sie damit auch Erträge, die etwa mit dem Aktienmarkt vergleichbar sind, erzielen. Wie ist es nach vorne hin? Das ist natürlich schwer zu prognostizieren, auch jetzt kurzfristig, was passiert gerade in diesem Konflikt. Aber was man schon sagen konnte und was ich eben versucht habe, nochmal darzustellen, ist, dass sich diese Angebots-Nachfragedynamik am Wohlermarkt sehr stark geändert hat, dass eben sehr viele Marktteilnehmer ausgeschieden sind aus dem Markt, was wir sehr bedauern, weil wir glauben, dass in so einem Niedrigzinsumfeld hier nach vorne hin entsprechend Wohler einen festen Platz in der Asset Allocation haben sollte. Das führt aber dazu, dass viele Marktteilnehmer ausgeschieden sind, dass hier die Wohler-Risikoprämie sehr viel höher ist als in der Vergangenheit und dass da nach vorne hin deutlich überdurchschnittliche Erträge auch erzielt werden könnten. Wenn wir mal das Beispiel 2021 jetzt heranführen, da konnte man so mit so einer Strategie knapp über 13% erzielen, also deutlich zweistellig. Und das sind doch, glaube ich, gerade in so einem Niedrigzinsumfeld ganz attraktive Größenordnungen.
Ja, perfekt, Herr Ritter. Vielen Dank für das Gespräch. Und zum Schluss frage ich immer nach einer Literaturempfehlung. Was liegt denn derzeit bei Ihnen auf dem Nachttisch? Was lesen Sie derzeit und was empfehlen Sie unseren Zuhörern?
Ja, offen gesprochen, was bei mir auf dem Nachttisch liegt zurzeit, sind eher die Tipps für den Bauherrn. Wir sanieren ein altes Haus. Insofern also beschäftigt man sich mit Dingen, die man vorher nicht so im Blick hatte. Wenn Sie mich aber fragen, was für ein Buch ich zurzeit lese, dann ist es ein Buch von einem Genetiker aus Harvard, das heißt Lifespan. Da geht es um das Thema Altern, was da im Körper passiert und was da die aktuellsten Ergebnisse sind. Er hat den Untertitel Why We Age and Why We Don't Have To. Also was ist im Prinzip im Körper nach den neuesten Erkenntnissen der Prozess, der zum Altern führt und wie kann man da vielleicht entsprechend ansetzen über hier die neuesten Ergebnisse. Sehr spannendes Thema.
Interessant, interessant. Das ist eine interessante Buchempfehlung und den Zuhörern sei an der Stelle auch gedankt fürs Zuhören und ich würde Ihnen ja danken, wenn Sie den Podcast bewerten und den Podcast Vorgedanken weiterempfehlen an Kollegen oder auch an Freunde. Ich hoffe, Sie schalten bei der nächsten Folge Vorgedanken wieder ein und in Tradition führe ich das natürlich weiter und zitiere damit Herrn Drescher, wie er immer so schön sagt, hiermit verabschiede ich mich aus dem ABC-Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.